Herzlich willkommen zu Episode 20 von TNBT. Heute geht es um die ersten Vision Pro Testberichte, die zum Start verfügbaren Apps und natürlich auch darum, was Apples Einstieg für die VR-Branche insgesamt bedeutet. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise Magazin Mac & I und freue mich heute, Christian Steiner als Gast begrüßen zu dürfen, der seit über 10 Jahren als Freiberufler in der VR-Branche tätig ist und natürlich auch im Mixcast regelmäßig mit dem Thema sich auseinandersetzt und darüber spricht. Hi Christian.
Hallo, ich grüße dich, Leo. Es tut immer so ein bisschen weh, wenn man das hört. 10 Jahre schon, 10 Jahre in der Branche. Ich muss dann immer zurückdenken an den Anfang. Was hat man sich da in 10 Jahren vorgestellt, oder?
Ja, das ist halt das Faszinierende ist ja jetzt, dass Apple eben auch 10 Jahre gewartet hat, um sich an dieser Branche zu kratzen. Also ich meine, wenn du mal davon absiehst, dass sie natürlich mit AR-Kit und also dieses Augmented Reality-Gekratze am iPhone und iPad natürlich da irgendwie dran drumherum gearbeitet haben, aber dass sie sich wirklich so in den klassischen VR-Markt jetzt hineinbegeben, auch da kommen wir später noch dazu, auch wenn sie nicht über das Wort VR bei Apple sehr unbeliebt ist. Das ist trotzdem, finde ich, schon sehr faszinierend, als für die Branche insgesamt und natürlich auch mit der Apple-Brille auf, dass für viele Apple-Nutzer ist das ja noch eine ganz unbekannte Welt.
Sollte man eigentlich nicht meinen, aber ich glaube, es ist so, ja. Also weil VR ist halt schon omnipräsent, wie du es gerade schon gesagt hast. Wir warten jetzt 10 Jahre drauf und für Menschen wie mich, die ja so im Prinzip, also Stunde 1 darf ich ja nicht sagen, weil VR gibt es ja schon viel länger. Aber ja, der bei dieser New Age-Welle, ja, dabei ist, für den ist das natürlich alles so, ja, endlich. Ne?
Ja.
Und, von daher, umso spannender haben wir, glaube ich, alle drauf geguckt, du ja auch.
Ja, vor allem stelle ich mir vor, dass für dich natürlich jetzt viele Diskussionen sich neu entfachen, die du schon vor Jahren irgendwie durchgespielt hast und Themen, die du vor Jahren halt schon ein Thema waren, jetzt nochmal aufkommen, weil halt Leute neu draufschauen, die halt mit diesem Bereich noch wenig zu tun haben. Und da würde ich eigentlich auch gleich zu den ersten Testberichten kommen, die jetzt natürlich aus den USA rausgefallen sind, wo irgendwie der übliche Kreis an Leuten und Journalisten und YouTubern und so weiter halt vorab ihre Vision Pro von Apple direkt bekommen haben und dann natürlich unter Embargo dann auch ihr Zeug rauslassen durften. Hast du da von diesen ersten Testberichten irgendwas mitgenommen oder rausgenommen, wo du sagst, das war jetzt irgendwas, was du nicht erwartet hättest oder was dir ganz neu
vorkam? Was ich nicht erwartet habe, ist, glaube ich, nicht viel dabei, nein. Also am Ende muss ich sagen, alles, was da jetzt in den Reviews drin war, es war eher so eine gewisse Form von Ernüchterung, dass alles, was man so als alter Hase schon hat kommen sehen, nochmal bestätigt wurde, nämlich Apple kann auch die Gesetze der Physik nicht umgehen und auch nur VR-Brillen bauen, in Anführungszeichen. Aber um es doch noch ein bisschen in den positiven Vibe zu bringen, ich freue mich sehr auf die Brille. Also wir haben ja Standaufnahmedatum, habe ich sie ja noch nicht in der Hand. Ich kriege meine erst in wenigen Tagen. Aber ich freue mich natürlich sehr darauf, das selber zu fühlen, was die Leute gerade sehr cool finden, nämlich diese nahtlose Integration in das Ökosystem. Und ich meine sogar, dass ich in einem der Videos so mitgenommen habe, dass das auch mit einer der Killer-Anwendungen ist. Und das freut mich. Das freut mich mega, weil ich glaube, hier kann nochmal der gesamten VR-Branche ein großer Gefallen getan werden. Und das finde ich erstmal gut.
Ja, das ist natürlich Apples große Stärke, mit der sie jetzt wuchern können. Also auch ganz abgesehen davon, wie spezifisch dann die Hardware sind und Hardware-Komponenten, die sie jetzt verbaut haben, sondern einfach ihre Plattform und ihr Ökosystem natürlich mitzunehmen. Ja. Und gerade Leute, die halt mit dem iPhone seit vielen Jahren unterwegs sind, und sich halt das Headset auf den Kopf schnallen, werden ja offensichtlich einfach da landen, wo sie praktisch am iPhone davor aufgehört haben. Und das ist absolut so vertraut halt. Ja. Und das hat zumindest auch für mich als jemand, der ja eben auch so lange in diesen Apple-Ökosystem unterwegs ist, das ist halt ein starker Bruch. Wenn du zum Beispiel die Quest benutzt, dann kannst du natürlich irgendwie auch deinen Mac also das Mac-Display natürlich auch in die Quest reinbringen. Aber es ist natürlich alles ein bisschen mit mehr Reibung verbunden. Und klar, ich meine, das spielt natürlich Apple jetzt voll aus, dass halt all diese Geräte, die eigenen Geräte natürlich da voll zusammenspielen können.
Ja. Ja, mir ist noch was eingefallen. Also das zum einen, du hast gerade dieses Stichwort Reibung genannt, also dass die halt deutlich geringer geworden ist. Das ist in meiner Meinung nach auch einer der größten Erfolgsfaktoren, den die VR-Branche immer hinterherlaufen muss. Also das muss immer das Ziel sein, immer mehr die Reibung zu reduzieren. Und was ich da sehr schön fand, wirklich, was mich dann in den Videos teilweise überrascht hat, war, wie gut wirklich scheinbar diese virtuelle Handverdeckung funktioniert. Also wenn du quasi deine Hände vor virtuelle Objekte hältst, habe ich mit einem deutlich schlechteren Freistellen meiner Hände gerechnet, als wie das dann da, weil da steckt schon viel Computer-Magic hinter, dass am Ende ich meine Hand vor mein Gesicht halten kann und es so aussieht, dass das virtuelle Objekt dahinter ist, weil ja meine Hand in dem Moment ausgeschnitten und überhaupt und tralala. Also das war so ein kleiner Technik, so ein kleiner Technik-Hype in mir, wo ich dachte, okay, cool, das ist schön, das funktioniert wirklich gut, da freue ich mich drauf.
Ja, da bin da bin ich sehr neugierig auch auf den persönlichen Ersteindruck, wie man das dann, wenn man selbst nochmal sieht, das ist natürlich jetzt das ist ja das Lustige natürlich jetzt, die Videos sich anzuschauen. Das ist ja ein Basisproblem, zumindest aus meiner Perspektive von Virtual Reality, dass du es praktisch nicht zweidimensional kommunizieren oder rüberbringen kannst. Du kannst darüber erzählen, du kannst das natürlich auf Fotos zeigen, du kannst es in Videos zeigen, aber es sieht halt, solange du es zweidimensional auf einem 2D-Monitor anschaust, sieht es halt immer so, ist ganz interessant und ist ganz nett, aber dieses Erlebnis, dass du halt diese verdammten digitalen Apps und Elemente halt in deinem eigenen Raum hast, das ist ein Erlebnis, was du halt erst hast in dem Moment, in dem du dir irgendein Headset halt auf den Kopf schnallst.
Wobei ich da dich fragen würde, also beziehst du jetzt vor allem auf Leute, die vielleicht erfahrungslos sind oder das neu haben, weil bei mir stellt sich mittlerweile irgendwie auch so ein Effekt ein, wo ich das abstrahieren kann und ich mich immer wieder dran erinnern muss, das ist aber nicht normal, sondern das ist, weil du halt nahezu täglich mit diesen Dingern auf dem Kopf rumrennst und das ausprobierst. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man das irgendwie geistig dann reproduzieren kann, was man da sieht.
Ja, wenn man einmal, wahrscheinlich, also einmal ist vielleicht zu wenig, aber wenn man natürlich, bei dir ist jetzt sehr lange Historie, dass du halt dich da drin bewegst, aber Leute, die auch jetzt vielleicht ein oder zweimal in ihrem Leben schon so ein Headset auf dem Kopf hatten, die haben vielleicht ein bisschen Gefühl dafür, aber wenn du jetzt halt auch, also auch die Quest 3 war ja da ein großer Sprung, was jetzt einfach diese, ich nenne es jetzt einfach der Einfachheit halber Mixed Reality Geschichten angeht, dass du halt einfach Apps vor dir im Raum hast. Und das ist ja ein Kernfokus von der Vision Pro, ganz offensichtlich, auf den Apple ja vor allem setzt, weil sie eigentlich, also Virtual Reality ist da, aber es wird so ein bisschen an die Seite gedrängt und du musst dich da aktiv irgendwie zu entscheiden, dass du in diese komplett immersive Umgebung wechselst. Also da, das ist, ich hab mir immer bei den Meta-Werbeplakaten, die ja für die Quest 3 auch halt in Städten so an den Bushaltestellen hingen, habe ich mir immer überlegt, wie Leute halt darauf reagieren, weil du kannst das auf so ein Plakat, ja, ich meine, da waren halt irgendwelche digitalen Elemente und dann war halt das Headset und okay, versteht das irgendjemand? Und klar, wenn du, also ich meine, die Quest 3 hat halt den Bonus, die kann natürlich mit Spielen, hat natürlich ein attraktives Spieleangebot, wo du natürlich Leute mit wahrscheinlich an Bord holen kannst oder reizen kannst, Interesse wecken kannst. Aber das fand ich immer schwierig. Und Apple, wir wissen noch nicht, was Apple jetzt irgendwie für Print- und Posterkampagnen plant. Aber Apple hat natürlich das optisch ja jetzt ziemlich clever umgesetzt. Auch diese geführte Tour, die sie da nochmal gezeigt haben, wie sie das präsentieren, den Übergang. Das ist, glaube ich, ganz, ganz clever. Was sind denn deine offenen Fragen jetzt, bevor du selbst dann auf das Headset triffst mit der Erfahrung, auf die du zurückblickst?
Ja, also auch wenn ich mich in meiner Arbeit, die ich täglich verrichte, immer mehr darauf konzentrieren muss, es Menschen zu erklären, die keine Berührungspunkte damit haben, stelle ich natürlich fest, dass ich tief im Inneren nach wie vor halt ein Mega-Nerd bin. Und ich freue mich extrem darauf, meine eigene Erfahrung mit diesem Außendisplay mal zu machen. Ja, also dieses Außendisplay, was ja die Augen irgendwie durchscheinen lässt. Da gehe ich jetzt wieder voll mit dem, was du gerade gesagt hast. Ich krieg das gerade nicht reproduziert. Ja, also die Leute zeigen das in den Videos ständig und man hört ja dann auch, ja, es sieht nicht ganz so geil aus und irgendwie, also dieses Außendisplay scheint sich gerade als größte Überflüssigkeit herauszustellen, habe ich das Gefühl, die dieses Headset hat. Und gleichzeitig aber auch als größter Blick durchs Schlüsselloch in Zukunft, wie man eventuell eben diese Isolation in diesen Brillen reduzieren könnte. Aber das ist halt für mich in meinem Kopf so, wie sieht das jetzt aus, wenn ich davor sitze? Und was sagt meine Frau dazu, wenn ich sie damit angucke? Weil meine Frau ist eine, die, wenn ich mir eine VR-Brille aufsetze, dann sagt die Tschüss. weil ich verlasse für sie gerade diesen Raum. Richtig. Ja, und das sagt die nicht, wenn ich am Rechner sitze oder so, sondern in dem Moment ist das irgendwie, ja, tschüss dann, ne?
Ja, bis später. Ist abgeschottet. Dann.
Ja. Genau, man ist abgeschottet.
Ja, ob das wirklich, also ich, ja, also von dem ist es schwierig, das werden wir nächste Woche klären, wie sehr sich das ändert, weil das natürlich echt ein interessanter Punkt ist und Apple ja ganz offensichtlich einen immensen Aufwand für dieses, sagen wir mal, relativ laue Außendisplay integriert hat. Und ich meine, es wirkt sich ja auf alles aus. Akkulaufzeit, Gewicht, Preis. Also ich meine, ja, Wahnsinn. Genau so.
Wer weiß, es ist ja auch eine sehr besondere Display-Technik, die da eingebaut wurde, um diesen 3D-Effekt zu realisieren. Und da haben sie wirklich vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber weil du ja gerade gefragt hast, auf was man sich jetzt so am meisten freut, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber als du bist ja auch ein alter Hase jetzt in diesem ganzen Business und wir beide haben wahrscheinlich aus den Reviews jetzt schon erstmal viel mitgenommen und können jetzt halt da auch so ein bisschen uns drauf einstellen, was uns erwartet. Und ich stelle halt gerade fest, ich freue mich jetzt dann schon aufs erste Software-Update oder aufs zweite Software-Update, wo ich denke, ah, okay, ein paar dieser Punkte, die da jetzt auch in diesen ganzen US-Reviews als negativ oder als bedenklich beschrieben wurden, da bin ich aber geistig genug für aufgeschlossen, dass ich mir vorstellen kann, das kann man noch per Software lösen. Ja, also da ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen, sagt man das noch so?
Ja.
Da ist noch Möglichkeit, das Ganze zu optimieren. Und da, also deswegen bin ich auch, das muss ich mir jetzt selber einreden, null enttäuscht, dass ich diese Brille in diesem frühen Stadion gerade gekauft habe. Ja, weil es war klar, es war nicht klar, es bestand eine hohe Chance, dass die Reviews so auslaufen, wie sie jetzt auslaufen, nämlich gediegen. Ja, das ist eben, es bleibt spannend, wie man so schön sagt.
Ja, ja. Ja, das und, auf jeden Fall.
Da freuen wir uns jetzt drauf, glaube ich.
Ja, also vor allem, ich meine, jeder, der Apples Betriebssysteme kennt oder auch einfach mit dem iPhone unterwegs ist, weiß ja, wie kontinuierlich Apple halt einfach irgendwie Punkt-Updates nachliefert dann und auch Probleme einfach ausräumt oder Sachen, wo Leute sagen, hey, das ist jetzt schlechter geworden oder hätte gerne die Funktion zurück. Ja. Meistens kommt die dann auch eines Tages wieder zurück. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller und das wird natürlich jetzt sicher bei VisionOS auch sehr, wir haben ja jetzt gesehen, es gab ja schon zwei kleine Updates und wahrscheinlich ist da irgendwie auch Version, keine Ahnung, 2.0 oder wie auch immer sie betiteln. Also ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, da auch größere Schritte softwareseitig nochmal zu machen, die vermutlich, wie du schon gesagt hast, einen großen Punkt von den kleineren Beschwerden in den Tests halt ausräumen werden.
Total, ja, total. Oder was machen Entwickler dann jetzt vielleicht zukünftig? Ne? Also was kommt dann von Third Party noch dazu? Vielleicht kann ich dann auf dem Außendisplay mich als Drache aussehen lassen oder so. Das ist dann auch
Das wäre sehr lustig, wenn sie da mehr Möglichkeiten zulassen als halt nur. Es gab ja im Vorfeld die Gerüchte, dass du da sozusagen so eine Art Emoji-Augen irgendwie draußen drauf hast. Das wäre super albern wahrscheinlich gewesen, aber vielleicht auch nett. Also, und dann gab es so Patentanmeldungen, wo du praktisch, wenn du YouTube schaust, kriegst du so ein YouTube-Icon außen auf die Augen. Also sie haben sich da offensichtlich schon viele Gedanken drüber gemacht, was man da nach außen projizieren kann. Ich meine, mit diesem EyeSight-Display und dieser Projektion der eigenen Augen ist ja eine Kernfunktion verknüpft, die Apple noch super wenig gezeigt hat und die wir jetzt zum ersten Mal sozusagen in freier Wildbahn sehen, nämlich die Personas, also ein digitales Abbild, was sich jeder beim ersten Setup einfach anlegen kann mit der Vision Pro selbst, mit der Hardware, die integriert ist, außen halt mit den Sensoren, wird halt das Gesicht einmal erfasst und dann erstellt halt das Betriebssystem einfach diese Persona, dieses digitale Abbild, natürlich in der Zeit eingefroren, also so wie du beim Aufnehmen aussiehst mit dem T-Shirt, was du anhast, mit den Haaren, die du hast, so siehst du halt für immer aus. Oder zumindest, ja, früher oder später werden sie da sicher auch noch Anpassungsmöglichkeiten sicher auf geben, jeden Fall, schrittweise, das wäre albern. Aber was haben diese Personas, ich meine, jetzt haben wir sie gesehen, so von den US-YouTubern, die sich dann unterhalten haben und da ihren Spaß hatten. Was hat das für einen Eindruck bei dir hinterlassen?
Also, ist es schlimm, wenn ich sage, ich find's mega, weil mit all den Uncanny Valley, mit diesem unkomfortablen Gefühl, was man hat, wenn man diese Bilder anguckt, weil sie sehen nicht realistisch aus, ja. Und ich würde sie wahrscheinlich auch nicht in einem Erstgespräch, bei einem Erstkontakt sagen, ey, lass uns doch einfach mit Vision Pro treffen. Also, weißt du, so, das ist so, weil der erste Eindruck zählt und in dem Moment hast du, glaube ich, einfach deinen falschen Eindruck gemacht. Aber was Apple da geleistet hat, dass ich mir die Brille vors Gesicht halte, dass ich mich nach oben, unten, links, rechts bewege, Mund aufmache, Augen kniepe. Und am Ende habe ich ein semi-okayes, aber auch wieder hier softwaretechnisch zukünftig verbesserbares Abbild von mir selbst. Diesen Workflow oder diesen Flow finde ich so cool durchdacht und die Idee, das in die Brille zu bauen und da keine Third-Party-Devices für herzunehmen oder sowas. Also sie haben ja selbst, sie hätten ja beim Bestellprozess gemacht, sie hätten ja auch sagen können, kannst Personas nutzen, wenn du ein iPhone hast, weil die Frontkamera geiler scannt oder sowas, ja, oder die Bildqualität besser ist. Aber nee, sie haben es direkt in die Brille eingebaut. Mit dem Trade-off, dass es dadurch so aussieht, wie es gerade aussieht, glaube ich.
Ja.
Und sie sind natürlich jetzt da, also da haben sie, es ist auch marketingtechnisch ziemlich geschickt gemacht, weil ich denke, dir sind die Meta-Codec-Avatare ein Begriff, der Außenwelt aber nicht. Ja, also Meta-Codec-Avatare für alle, die gerade zuhören und das nicht kennen, auf jeden Fall mal googeln. Das ist quasi Metas realistische Version meiner digitalen Persona, aber auf einem unfassbar hohen Computerlevel, so hoch, dass es auf den mobilen Geräten und auch auf den meisten Rechnern aktuell gar nicht läuft. Aber sie zeigen halt technisch, dass das gerade möglich ist, extrem gute Gesichtsbewegungen auf ein virtuelles Ich zu setzen. Und ich denke mal, das ist das Endziel irgendwann, ja. Und Apple hat gesagt, fuck it, wir machen jetzt schon was, egal wie creepy das aussieht. Und dann sind wir die Ersten. Ja, und das haben sie einfach getan. Ja. Fertig. Wer sich über die Apple Vision Pro Personas heißt sie, hast du gesagt, ne? Wer sich über die quasi lustig macht, der soll gerade mal rüber nach Meta gucken, ja, wie ich da repräsentiert werde. Und dann ist das schon ziemlich cool, was sie da gemacht haben.
Ja, es ist halt so eine Kernversprechen, dass wir eben diese Technik bekommen, die uns so ein bisschen mehr das Gefühl gibt, zusammen halt.
Ja,
also von entfernten Orten sich zusammen in einem virtuellen Raum zu treffen. Ich meine, was ja auch Horizon Workrooms und der ganze ja schon verspricht und auch, glaube ich, zu einem gewissen Punkt, denke ich, erfüllt. Aber es ist natürlich doch nochmal anders, dann die Idee, so eine etwas realistischere Abbildung zumindest von den Personen zu haben. Und ich glaube, was man nicht in Abrede stellen kann, ist, dass man zum Beispiel jetzt bei den YouTubern, die ja sozusagen sehr vertraute Gesichter haben für alle, die zuschauen und die Kanäle abonniert haben, die sehen auch wirklich so aus, wie sie aussehen. Ich meine, da kannst du über Details, und wir haben natürlich gesehen, dass bei manchen die Haare sind sehr lustig, bei Frauen ist natürlich immer das Problem, wenn du längere Haare sind natürlich ein Problem, auch bei Männern wahrscheinlich, werden wir sicher auch noch sehen.
Ist irgendwie, ne?
Ja, das ist halt dann, ist halt so ein unbewegliches Objekt, was da ist, und andere Frisuren haben wir auch schon ein bisschen komische Sachen jetzt gesehen von den Personas, aber ich meine, das sind ja wirklich wirklich Sachen, die sich dann eben auch tatsächlich in Software lösen lassen, und es ist ja auch lustig, dass Apple, was relativ ungewöhnlich ist, jetzt so einen fetten Beta-Button da noch dazu
in einem fertigen Produkt, es ist so, also Moment, sie nennen es fertiges Produkt, aber es ist, und das wiederum macht's auch so spannend irgendwie, weißt du, also viele Leute haben von Apple immer erwartet, wenn die dieses Ding auf den Markt bringen, dann ist das quasi zu Ende designed, und das war von vielen Leuten auch immer die Entschuldigung, warum Apple so lange braucht, und jetzt haben sie wirklich lange gebraucht, und trotzdem sind sie mit diesem Ding gerade, finde ich, angreifbar denn je, also das ist ein riesengroßes Risiko, sage ich jetzt. Ich bringe den Satz jetzt so zu Ende. Es ist ein riesengroßes Risiko, was Apple da gerade eingeht, dieses Ding in diesem Status gerade wirklich zu veröffentlichen. Aber irgendwas hat sie geritten, nicht länger warten zu wollen. Und man mag mutmaßen, was.
Ja, ist interessant, dass sie diesen Zeitpunkt dann einfach gewählt haben. Also ich meine, wir hatten ja schon, die Gerüchte gehen ja jetzt auch schon so weit zurück, und es war ja schon so klar, dass sie an irgendwas in dem Bereich arbeiten, aber dass sie dann jetzt sich halt wirklich einfach für diesen Start der Hardware entschieden haben, ist schon faszinierend zu beobachten. Also ich glaube, da war einfach tatsächlich auch der Druck da, jetzt irgendwann auch mal mit etwas rauszukommen.
Glaubst du?
Was Neues. Ja, ich glaube schon, der Druck, der wächst ja in einer komischen Form auf Apple, und jetzt, wenn du die letzte große Produktkategorie liegt ja, wenn du die Apple Watch als große Produktkategorie zumindest mal einstufst, liegt ja jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre zurück oder 10 Jahre zurück, wenn man die Ankündigung nimmt. Und da ist schon, glaube ich, irgendwann baut sich sowas auf, dass auch an Apple immer diese Forderung ist, natürlich, sie müssen irgendwie auch dieses Next Big Thing halt mitgestalten. Und Und halt nicht irgendwie, es ist immer so, Apple ist immer Gerät, also jetzt genauso wie mit generativer KI, ja, so Apple ist im Hintertreffen. So, ja, vielleicht, wir wissen es nicht so recht. Intern wird Apple sicher da schon am Rotieren sein, aber wir sehen außen noch nicht, was dabei rausfällt. Und das dauert dann manchmal, ja, und das hatten wir in der Vergangenheit auch, also als irgendwie die große Cloud-Computing-Geschichte losging und Apple da irgendwie mit Mobile Me kam, wo alles kaputt war und deine E-Mails verloren gegangen sind, ja, und nichts funktioniert hat. Und Leute haben gesagt, das kann ja nicht sein, ja, und Google ist irgendwie 10 Jahre voraus. Und dann haben sie die Kurve doch so, sie haben sie bekommen. Also ich meine, man kann immer noch drüber diskutieren, ob sie da jetzt irgendwie der super Vorreiter sind. Ich meine, Cloud-Dienste ist immer noch so ein eigenes Thema bei Apple, aber sie haben eine funktionierende Basis, glaube ich, aufgebaut, womit Leute halt ihr Zeug, ihre Daten halt auf den eigenen Geräten haben.
Das stimmt,
ja. Die eine der großen Fragen, weil genauso wie bei iSight und bei den Personas, wo sich Apple halt darauf konzentriert, dass du als Kunde alles mitgeliefert bekommst, um halt das anzulegen, dich dein Gesicht einzuscannen, so haben sie sich ja auch dazu entschieden, dass einfach sich voll auf die Technik des Headsets zu verlassen, was die Steuerung und die Eingabe, also nicht voll zu verlassen, du kannst natürlich andere Eingabe, mittelklassische Tastatur und so weiter, kannst halt alles koppeln, aber du aus der Packung bekommst du dieses Headset und musst dich erstmal auf Augen- und Handtracking verlassen und das heißt, ein klassischer VR-Controller zum Beispiel, das ist was einfach nicht dabei liegt und ich weiß, also ich sehe, warum sie das machen, aber bei mir schwingt immer noch so eine Sorge mit, ob sie damit, wie gut sie damit fahren am Schluss.
Aber liegt das vielleicht daran, weil du gerade 10 Jahre VR-Branche in den Knochen hast und halt weißt, was es da theoretisch oder potenzial an guter Software gibt, weil das an die anderen Ökosystemen, also gerade allen voran natürlich Quest, sind natürlich mit fantastischer Software versorgt, die wir jetzt hätten theoretisch natürlich in relativ schnellen Portierungen aus den jeweiligen Studios auf Vision Pro sehen können. Das wird nicht eintreten in der Form, weil es halt keine handgetrackten Controller gibt. Du hast gerade gesagt, Peripherie per se lässt sich ja anschließen. Ja, wir haben ja sogar in der Vision Pro Vorstellung damals den PS5-Controller gesehen.
Ja.
Aber
da kommst du ja nicht weit. Da kannst du halt auf deiner 2D-Leinwand halt irgendein 2D-Spiel spielen. Ja.
Also, da schließe ich fast schon wieder mit der Frage an, die du mir zum Anfang gestellt hast, nämlich auf was freue ich mich jetzt am meisten? Also ich bin voll bei dir. Ich bin auch so jemand, der sagt, also VR-Controller machen schon Sinn, weil auch hier wieder, für Laien ist das so, ja, ist doch geil. Ich kann jetzt alles, was ich vorher mit Controller machen musste, kann ich jetzt mit den Händen machen. Nee, also so ein Button hier und da an der Hand zu haben, den ich mal eben klicken kann, ist schon bedeutend intuitiver. Und, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr dürft nie vergessen, es muss ja auch immer im Sichtfeld der Brille sein, damit es registriert wird. Also ein großer Vorteil von einem Controller, der kann auch mal an der Seite runterbaumeln oder sowas. Ne? Ja. Aber den Eindruck, den ich jetzt gerade bekommen habe, ist, das war die richtige Entscheidung. Es war, glaube ich, jetzt für den Start die richtige Entscheidung. Aber ob da noch Controller kommen, ich weiß nicht. Also schau mal, da kann ich von dir fast mehr lernen jetzt. Ich habe das auch schon mal im Konsolenbereich, habe ich das auch schon mal aufschwappen sehen. So, ja, wann macht Apple jetzt endlich eine Konsole? Und sie haben das einfach ausgesessen. Ja, sie haben dieses ganze Gaming-Thema haben sie einfach ausgesessen und es hat sie nicht gejuckt. Ja. Es hat sie nicht gejuckt. Ja, Sony, Nintendo, Microsoft kloppen sich die Rübe ein, um irgendwie die Vorherrschaft im Konsolenbereich. Und Apple macht, ja, spielt ihr da mal unten rum, ich mach dann mal hier oben mal weiter. So kommt mir das vor. Also,
es ist, Gaming liegt bei Apple, ist einfach, glaube ich, da ist niemand, der Gaming im Blut hat. Also niemand ist jetzt natürlich völlig übertrieben. Wahrscheinlich gibt es sicher Leute bei Apple, die wie verrückt auf Gaming aus sind. Aber sozusagen auf oberster Ebene scheint da keine Motivation und kein Bestreben zu sein. Also es wird so immer natürlich alle paar Jahre kommt so, hey, neue Gaming-Initiative. Und klar, sie machen da schon Sachen. Aber so richtig der Gaming-Branche haben sie sich noch nie richtig annähern können oder sehr lang schon nicht mehr irgendwie da die Brücke gefunden. Und plus halt die ganze Geschichte mit Epic Games und Rechtsstreit und Unreal Engine haben sie verbrannt letztlich und alle Brücken da auch abgerissen. Das ist, glaube ich, sehr problematisch. Und ich meine, es gab den Zeitpunkt, als sie damals ihre kleine Apple TV-Box halt neu aufgelegt haben und leistungsfähiger gemacht haben. Und da die Entscheidung zum Beispiel getroffen haben, wo auch halt die Diskussion war, das ist für so ein bisschen Gaming, ist das eigentlich schon ganz gut. Aber Apple hat natürlich keinen Controller beigelegt. Du konntest natürlich irgendwie dann auch deinen PlayStation-Controller anschließen oder per Bluetooth halt koppeln. Aber was sie halt versäumt haben, sie haben halt am Anfang vorausgesetzt, dass du mit dieser albernen Siri-Fernbedienung, die halt dem Apple TV beilegst, alle Spiele steuern können musst. Das heißt, sie haben praktisch vernichtet die Idee, dass halt irgendein sinnvolles Spiel kommt und später nach, ich weiß nicht mehr, Monaten oder vielleicht länger, vielleicht hat es sogar ein Jahr gedauert, das weiß ich nicht mehr, haben sie dann korrigiert und gesagt, ja, natürlich kann ein Spiel sagen, hey, ich funktioniere nur mit Controller. Ja,
siehst du? Das ist so, und also ich glaube, das gibt uns gerade eine relativ gute Abschätzung, was da auf uns zukommt, weil sie würden sich mehr schaden, wenn sie jetzt den Markt noch weiter fragmentieren mit irgendwelchen VR-Controllern und dann aber gleichzeitig sagen, pass auf, aber alles, was ihr jetzt auf die Plattform bringt, muss aber auch ohne die Controller zu zocken sein. Also das wird nicht passieren. Also ich glaube, das erste Device, das wir irgendwann sehen werden, wird auch wieder eher ein Produktivitätsprodukt werden. Mhm. Also eins, es gibt ja schon diese absurden Patentleaks mit irgendwelchen riesengroßen Pencil-Dingern, wo ich hoffe, das wird so nicht passieren. Also mit so einem halben Meter Stift rumzulaufen, das halte ich noch für absurd. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie eher in diese Richtung gehen wird, da zu versuchen, ein Produktivitätsdevice zur Vision Pro dazuzulegen.
Ja, das ist auch, wenn wir Gaming nämlich einfach mal ausklammern, sondern einfach sozusagen den industriellen Einsatz mehr oder den Profi-Einsatz mehr nehmen, auch da ist ja wirklich der Punkt, dass du wahrscheinlich schnell an die Stelle kommst, wo du sagst, ja, ich bräuchte eigentlich anständig trackende, für Feinarbeit taugliche Controller, die Hand einfach nicht leisten kann in der Form oder... Also das ist auch was, worauf ich persönlich besonders, ich meine, wir haben aus den Berichten aus den USA schon, kann man rauslesen, dass das Augen- und Handtracking natürlich hervorragend funktioniert per se, aber es ist halt immer noch Augen- und Handtracking. Das heißt halt, du musst halt an die Stelle schauen, an der du bedienst, und das kennt jeder, der irgendwie auch mit Smartphone oder sonst was mit Touch halt unterwegs ist, weiß auch, dass man nicht immer genau hinschaut, wo man drauf drückt, und da fängt es plötzlich an zu brechen. Also du musst dich darauf konzentrieren, Bedienelemente mit deinen Augen zu fixieren. Und dann halt die richtige Geste auszuführen, damit das halt funktioniert. Und das fühlt sich vielleicht dann für die ersten 2 Stunden magisch an, und danach bricht's halt, weil irgendwie, ja.
Das ist Achtung. Anstrengend vielleicht auch irgendwie, ne? Also diesen Effekt hatte man damals schon bei den ersten Handtracking-Apps. Interessant, dass man da noch drauf referenzieren kann. Wir hatten für Kundenprojekte Anwendungen mit VR-Controller gebaut. Da ging es darum, ich sag mal, ein technisches Gerät zu reparieren. Und danach war dann der Wunsch vom Kunden, das Ganze auf Handtracking umzustellen. Und da haben wir dann festgestellt, wie viel dieser Handgriffe, also da mal einen Schraubenzieher zu nehmen und den Schraubenzieher schon mal anzusetzen, man außerhalb des peripheren Sichtfelds macht. Also das heißt, wir haben schon festgestellt, okay, Moment, die Hand-Augen-Koordination abseits bei einem Prozess, den ich vielleicht kenne oder den ich jetzt mehrfach durchgeführt habe, ist sehr groß. Ja, also so die Pistole am Holster, die man schon mal greift, ohne dahin zu gucken, ja, weil man weiß, die ist da einfach. Und ich glaube, ein ähnlicher Effekt sehen wir jetzt hier bald auf UX-Ebene, wo man mit dem Auge eigentlich ja schon schneller ist als, weiß ich nicht, mit der Bedienung oder umgekehrt, ja. Also wenn ich mir vorstelle, dass, wenn ich mein Browserfenster schließen möchte, dann gucke ich nicht oben auf das X, sondern meine Hand mit der Maus fährt da halt schon hin und klickt dann irgendwie, vielleicht so die letzten Millimeter sind nochmal kurz der Kontrollblick oder so. Ja. Aber ich gebe dir recht, das könnte sehr spannend sein. Und auch hier glaube ich, dass wir aber von Apple zum Glück sehr konsequente Softwareerweiterungen sehen werden, die diese Experience halt nach und nach verbessern. Weil es ist jetzt halt das erste Device neben einer Quest Pro, und ich glaube, bei Pico gibt es auch ein Gerät mit Eye-Tracking, aber es ist jetzt wirklich so das erste Massengerät mit konsequentem Eye-Tracking. Entschuldigung, im Gaming-Bereich gibt es das bei der PSVR 2 natürlich schon.
Ja.
Aber so auf UX-Basis, weißt du, also, dass das Motivation genug ist für Entwickelnde draußen, sich damit zu befassen. So, das finde ich geil. Da freue ich mich drauf.
Ich war ja relativ erstaunt, dass die Quest 3 es ohne Augentracking auch relativ gut hinbekommt, trotzdem das Handtracking zu machen. Also da sollte man ja eigentlich meinen, das scheitert total, aber es hat mich verblüfft, weil ich wenig erwartet habe, muss ich sagen, und war dann doch relativ erstaunt davon, dass man durchaus mit den Händen, also zumindest wenn man in einem solide beleuchteten Umgebung ist, mit den Händen irgendwie ganz gut sich durch die Oberfläche, jetzt einfach ganz klassische Bedienoberflächengeschichten, einfach gut machen kann. Also,
aber halt immer noch nicht mega cool, und da bin ich gespannt, wie sich das jetzt insgesamt entwickeln wird.
Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal auf Apples Marketing zu kommen und vor allem diesen Versuch natürlich, ja, einen eigenen Begriff zu prägen. Also ich meine, sie haben sich ja Spatial Computing ausgesucht, was offensichtlich ja nicht Apples eigene Erfindung als Begriff ist, aber das ist natürlich, es ist ein guter, weil es ein recht neutraler Begriff ist und er beschreibt einfach, finde ich, relativ schön, räumliches Computing ist so ein, ist ein gutes Schlagwort eigentlich dafür. Aber brauchen wir sozusagen einen neuen, also braucht die Branche insgesamt einen neuen Begriff dafür? Ist das ein Problem davon, auch der Branche, dass wir eben in diesem sperrigen Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Leute sind verwirrt, was ist davon jetzt was und wie funktioniert es? Und wenn du jetzt irgendwie so räumliches Computing nimmst, ist das irgendwie, ist das auch ein Versuch irgendwie, also auch, dass natürlich Apple den da jetzt erstmal auf sich münzt, ist klar, aber brauchen wir da insgesamt irgendwie mal einen breiteren Begriff für?
Boah, ich merke schon, diese Frage wird wahrscheinlich jetzt in den kommenden Monaten öfters gestellt. Ja. Da muss ich mich mental noch drauf vorbereiten, da eine schnelle Antwort drauf zu finden. Meine schnellste Antwort wäre, braucht es dafür einen neuen Begriff? Nein. Wir haben alles. Ja, also es gibt einen ganz schönen Fall aus den 90ern. Das ist das sogenannte Reality-Virtuality-Kontinuum. Ich nenne es immer das Mixed-Reality-Kontinuum, weil es ist erstellt von zwei Professoren, einmal dem Herrn Milgram und dem Herrn Kishino. So, genau, Kishino. So. Und eigentlich, was sie gemacht haben, stellt euch jetzt mal gerade Folgendes vor. Ihr habt auf der einen Seite die reale Realität, also unsere Welt, und auf der anderen Seite die virtuelle Realität. Und dazwischen ist eine gerade Linie. Und je weiter ich mich von der realen Welt in die virtuelle Welt bewege, habe ich quasi einmal alle Zustände, alle Aggregatzustände dieser virtuellen Welt abgedeckt. Weil am Ende bin ich komplett in der virtuellen Welt. Ja, ich sehe nichts, was nicht real ist in meinem Sichtfeld. Ich habe nur eine virtuelle Welt auf dem Mond, in der ich gerade Aliens einen Kopf kürzer mache. Okay, ich hätte was Netteres wählen sollen. Jetzt ist es drauf. Während ich auf der anderen Seite natürlich meine reale Welt habe. So, komplett. Und diesen Pfad dahin, da kommen ganz viele kleine Abstufungen von Milgram, die dann da gebaut wurden, ja. Ich habe Augmented Reality, ich habe sogar Virtual Augmented Reality, wenn ich so will, weil wenn ich auf ein virtuelles Display gucke, in dem mir aber, also wir kommen jetzt so ein bisschen zu der Apple-Brille, ja, wenn ich ein virtuelles ein Kamerabild habe, was halt quasi die echte Welt auch nur reproduziert darstellt, also diesen Pass-Through-Modus, und da dann virtuelle Objekte drin habe, dann könnte man jetzt mit diesen Professoren darüber streiten, weil sie dann wahrscheinlich sagen, das ist virtuelle augmentierte Welt, ja, also ihr merkt schon, wie crazy das wird. Ja. Und jetzt kommt meine Beobachtung. Auf dieser geraden Linie, das Ganze nennt sich übrigens Mixed Reality. Mehr braucht es nicht. Ja, ich habe die virtuelle Welt und die echte Welt so und die virtuelle Welt und die werden irgendwie vermischt. Also und was ich sagen möchte ist, eigentlich haben wir damit alles. Mixed Reality, das war's. So, Microsoft hat das damals mit der HoloLens aufgegriffen, hat das Ganze dann eine Mixed Reality Brille genannt und so weiter und so fort. Um deine Frage aber noch irgendwie kurz zu beantworten ist, ich stell gerade fest, die Leute finden halt Augmented Reality cooler. Also was sich quasi auf unserem Weg irgendwo in der Mitte befindet. Ja, ich habe virtuelle und echte Welt vermischt. Die finden das irgendwie cooler. Und deswegen muss doch besser sein als Virtual Reality. Ja, und deswegen braucht das doch einen neuen und besseren Begriff. Und da kommen dann die ganzen Marketingköpfe zusammen und sagen, so, wir machen da was Neues drauf. Aber ich kann es verstehen. Schau, es ist so ein bisschen ich versuche gerade einen Vergleich zu finden, den ich mir zusammengereimt habe mit den Smartphones. Smartphones sind mittlerweile auch computergleich. Ja, ich kann da mit dem Internet surfen, Videos schneiden, blablabla, aber wir sagen nicht Computer dazu. Ja, es ist, man sagt zwar vielleicht mal scherzhafterweise Taschencomputer oder sowas, aber es ist halt nicht mein Computer. Mein Computer ist zu Hause und mein Smartphone ist bei mir und da haben sich zwei Begriffe korrekterweise für etabliert und vielleicht müssen die ganzen Nerds wie ich das einfach akzeptieren, dass es dort vielleicht doch neue Begrifflichkeiten oder wie sagt man, also Begriffe für den Volksmund braucht, um das unterscheiden zu können, was man sich jetzt gerade da kauft, ja, was man da jetzt gerade in der Hand hält und von daher, ich bin fein damit. Ich verstehe alle, die sich darüber aufregen. Der Nerd in mir tut's auch, weil ich mir denke, ach, ist doch alles schon da, aber es klingt halt irgendwie nicht sexy. So,
aber du, also, Computing. Genau, ja. Aber du würdest dann aber am Schluss einfach, für dich wäre jetzt Mixed Reality ist einfach der Oberbegriff, der
total,
das einfach
total, das für mich sind das gerade alles, also auch eine Quest 3 ist für mich ein Mixed Reality Headset, ja, weil ich habe beides, ich kann mir die virtuelle Welt daran anzeigen und die echte Welt daran anzeigen und beides miteinander vermischen und deswegen ist das für mich ein Mixed Reality Headset, aber es gibt ganz viele Professoren der Neuzeit, die sagen, nein, da haben wir eine empirische Studie gemacht, Mixed Reality darfst du nur dann sagen, wenn du auch wirklich auf die echte Welt guckst, also du hast halbtransparente Displays.
Genau. Ja.
Und dann denke ich mir, ja, aber nee. Für mich reicht dieses Mixed Reality Continuum vollkommen aus, um alle Zustände zu beschreiben, die wir da halt haben.
Ja,
echte Welt vermischt sich mit der virtuellen. Fertig. Das ist alles an Magie.
Ja, weil kleinteilige Diskussionen gibt's ja viele auch. Wo fängt Augmented Reality an und wo hört sie auf? Also musst du irgendwie mit der physischen Welt die digitale Welt mit der physischen Welt interagieren oder hast du einfach nur so ein Element, was halt in der physischen Welt rumschwebt? Also auch da ist ja sozusagen, wie viel Augmented Reality steckt jetzt zum Beispiel in der Vision Pro, wo du ja auch, also ich meine, du hast halt digitale Elemente im Raum, aber die wissen, wo der Raum ist, aber sie interagieren nicht mit der physischen
Welt. Ganz schlimm.
Welt,
ja, das ist so. Das ist so. Also es gibt halt viele kleine Zustände. Und ich glaube, das macht es auch für viele so spannend, diese Diskussion aufrechtzuerhalten, weil da so unbeschriebenes oder unberührtes Terrain ist. Und man kann sich da natürlich noch einen Namen machen. Ja, ich habe jetzt gerade wie aus der Pistole geschossen Milgram und siehst du, das ist immer so, wie heißt der zweite Mensch, der auf dem Mond gelandet ist?
Kishino, oder das waren die zwei, die du gerade, ja.
Kishino, Milgram, ich habe wie aus der Pistole geschossen Milgram und Kishino genannt, weil sie sich in den 90ern halt da so einen Meilenstein gesetzt haben mit ihrem Mixed Reality Universum oder Continuum. Und natürlich versuchen viele Leute das jetzt auch, ja, weil sie sagen, ey, ich habe da aber noch Grund zu bedenken und da gibt's noch mehr Begriffe und bitte benennt doch eine Schule nach mir. Und so in die Richtung geht's, glaube ich. Und das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir 20 Episoden TNBT gemacht, die ohne Headset auskamen und jetzt können wir endlich tatsächlich mal auf die richtige Hardware und das richtige Betriebssystem bald schauen. Und das nächste Mal treffen wir uns als Personas wieder, würde ich sagen.
Das sollten wir auf jeden Fall tun. Jetzt, wo ich weiß, wie du in echt aussiehst, weil
genau,
der Vorteil, den wir beide haben, ist, wir haben das Video noch zusätzlich an hier. Ne? Ja. Genau.
Ja, sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für dieses Gespräch heute. Wir freuen uns sehr über Feedback. Natürlich wie immer gerne alles an podcast@macandi schicken und wir sind dann nächste Woche wieder zurück, dann wohl mit ersten konkreteren Erfahrungen mit dem, was Apple da jetzt in den Mixed Reality Markt wirft. Bis dahin. Ciao, Christian.
Tschüss, danke sehr.